Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Dr. Licht und ich darf mich heute für 4 Folgen lang mit Dr. Andreas Cordes unterhalten. Er ist Chefarzt und Inhaber der operativen Praxis Seewerk. Davor war er leitender Oberarzt in Köln bis 2012 und danach ist er in die Hochkreuzklinik gegangen, bis er jetzt 2020 Chefarzt und Inhaber der operativen Praxis Seewerk wurde. So, jetzt haben wir es alles da drin. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie heute dabei sind und mit mir über ein paar Studien zur Behandlung des Glaukoms sprechen. Wir sprechen eher über das milde und moderate Glaukom. Und ja, ich danke Ihnen, dass Sie heute dabei sind. Ich danke auch nochmal Glaukos fürs Möglichmachen dieser Podcast-Aufnahmen. Und dann starten wir direkt rein. Zu Anfang erstmal, hallo, Herr Dr. Cordes.
Einen schönen guten Abend, Frau Licht.
Wir starten tatsächlich mit einer Studie zur SLT. Man könnte jetzt sagen, es ist ein alter Hut, aber wir besprechen einen doch sehr spannenden neuen Punkt. Und zwar, ob eine antiinflammatorische Therapie danach Sinn ergibt. Dazu schauen wir uns eine Studie von Miranda und Kollegen an, die im Jahr 2025 erschienen ist. Herr Dr. Cordes, warum lohnt es sich, sowas nochmal anzugucken, obwohl die SLT ja eigentlich schon wirkt?
Ja, aber die SLT ist mitnichten ein alter Hut, oder so finde ich, sondern die SLT ist immer wieder spannend, weil...
Das ist natürlich ein bisschen provokativ.
Genau, weil der, das sehe ich genauso, aber es ist halt tatsächlich so, die SLT ist zwar vielleicht schon lange bekannt und auch die Wirksamkeit ist bekannt, aber sie hat sich ja im Therapieregime gar nicht so stark durchgesetzt, wie man es eigentlich erwarten sollte. Und solche Studien wie diese unterstützen eigentlich noch mit das, was in vielen anderen Ländern und was eigentlich der Light Trial auch gezeigt hat, dass die SLT sehr wirksam ist und eben auch durchaus als First-Line-Option in die Therapie eingebracht werden sollte. Und wenn man dann natürlich noch etwas hat, was die Wirksamkeit oder den Survival der Patienten unterstützt, wie das jetzt diese Studie ja untersucht hat, die antiinflammatorische Therapie, dann kann uns das ja nur noch zusätzlich helfen, weil wir wollen ja eigentlich unserem Patienten eine wirksame, uns vor allen Dingen nachhaltige Therapie bieten.
Für alle, die jetzt nicht komplett drin sind im Thema oder vielleicht noch nicht alle Podcast-Folgen zur SLT gehört haben, was ist denn das Light Trial?
Das Light Trial ist eine große randomisierte doppelblinde Studie, die die Wirksamkeit der SLT im Vergleich zur konventionellen medikamentösen Therapie nachgewiesen hat und dabei auch gezeigt hat, dass eben die SLT der reinen medikamentösen Therapie überlegen ist.
Vielen Dank für die kurze, außerplanmäßige Zusammenfassung einer anderen Studie. Dann gehen wir jetzt wieder über zu dieser. Bevor wir da jetzt ins Eingemachte kommen und über den Aufbau und so weiter sprechen, würde ich ganz gerne nochmal auf einen Teilaspekt eingehen, den die hier total schön ausgeführt haben. Wenn Sie darauf Lust haben, mögen Sie nochmal erläutern, wie man annimmt, wie die SLT funktioniert und wirkt.
Ja, im Prinzip verbessert sie den Abfluss, ne, durch Einwirken von Laser oder ultrakurz gepulsten Laser im Trabekelmaschenwerk. Und überall, wo wir Energie einbringen, haben wir eine Reaktion des Körpers in irgendeiner Form. Bis jetzt hat man immer so gesagt, wie genau das wirkt, weiß man nicht. Auf jeden Fall weiß man, dass es am Ende wirkt. Und die Studie hier hat sehr schön zusammengetragen, dass offensichtlich eine entzündliche Reaktion die Zytokine und Chemokine ausschüttet und damit die Extrazellulärmatrix im Trabekelmaschenwerk beeinflusst, zu dem Erfolg führt. Und das ist natürlich auch dann am Ende wieder der Ansatzpunkt für die Idee, warum es hier hinter kommt, warum man eben antiinflammatorische Medikamente einsetzt, um den Outcome der SLT zu verbessern. Also im Prinzip ist es dafür verantwortlich, dass eine entzündliche Reaktion entsteht. Dadurch wird die Matrix des Trabekelmaschenwerks verändert. Und durch dieses Abtragen des Materials wird der Ausfluss vom Kammerwasser verbessert. Das ist im Prinzip, erkläre ich das dem Patienten immer gerne, man räumt diese Ablagerung, den Müll im Laufe des Lebens wieder ab aus dem Trabekelmaschenwerk, dass der Abfluss besser wird.
Ja, ich finde es immer wichtig. Ja, könnte man im Frühjahr mal machen.
Ja, der Frühjahrsputz, aber die SLT wird nicht nur im Frühjahr, die wirkt auch im Winter.
Könnte man ja sonst so machen. Wirkt ja ungefähr ein Jahr. Das heißt, man könnte die Patienten dann immer zum Frühjahrsputz laden.
Genau.
Oder Winterputz, je nach Zeit.
Ja, ich finde ja die SLT deswegen so smart, weil es ein sehr niedrig invasiver Eingriff ist. Es kommt nicht drauf an, wie der Patient so eigentlich drauf ist. Jeder, der einer Spaltdampf untersucht werden kann, kann im Prinzip auch eine SLT bekommen. Und wir haben doch viele Patienten, die hinterher keine Tropfen oder weniger Medikation benötigen. Und das ist einfach auch ein Gewinn an Lebensqualität.
Dann können wir an der Stelle ja mal perfekt einsteigen in die Studie. Wie war die aufgebaut und welche Faktoren hat man sich genau angeschaut?
Also im Prinzip ist es eine dreiarmige Studie gewesen. Man hat SLT durchgeführt nach standardisierten Muster und hat drei Arme gehabt. Der eine Arm, das war Prednisolon 1%ig, postoperativ für eine Woche viermal täglich. Dann Prednison 0,12%, das hatte man ausgewählt, weil also das ist das Standardpräparat, also sind Standardpräparate, die man eben auch auf dem Markt bekommt. Und als letztes Ketorolac, um ein Nicht-Steroid mit zu untersuchen. Es ist ja sicherlich schon überlegenswert, weil wir immer wieder postulieren, dass Steroide ja auch den Augendruck erhöhen können. Und dass man deswegen ein Präparat als drittes reingenommen hat, um diesem Postulat ein bisschen vorzubeugen und zu schauen, ob das bessere Ergebnisse bringt. Also eine dreiarmige Studie. Von den Parametern waren die vergleichbar. Alle die eingeschlossenen Patienten, die man genommen hat, sodass wir also eine gute Vergleichbarkeit der einzelnen Gruppen hatten.
Wie hat man denn gemessen und was hat man gemessen?
Also wir haben natürlich... Der Hauptpunkt ist natürlich der intraokulare Augendruck, aber man hat sich dann auch über einen Zeitraum von 12 Monaten angeschaut, wie die Überlebensraten sind. Überlebensraten heißt also, wie nachhaltig der Augendruck senkende Effekt über die Zeit waren. Im Prinzip hat man in allen Gruppen das gesehen, was wir eigentlich erwarten. Die SLT wirkt. Ja, also wir haben eine Drucksenkung gesehen von Baseline über alle Gruppen hinweg etwa 20 mmHg, auch über alle Gruppen hinweg so um die 13 mmHg, also eine deutliche Absenkung des Augendruckes. Das kann man so sagen, dass es wirkt. Und wenn man sich das auf den ersten Blick anschaut, nur Bezug auf den Druck und über den beobachteten Zeitraum, gibt es da auch keinen Unterschied zwischen den einzelnen Gruppen. Also die SLT wirkt grundsätzlich, egal ob man ein postoperatives Management einsetzt, also ein immunmodulatorisches Management einsetzt oder nicht. Das macht keinen großen oder macht gar keinen Unterschied statistisch jetzt nach den Aussagen der Studie. Etwas interessanter wird es, wenn man sich anschaut, wie nachhaltig das Ganze wirkt. Und da hat man sich mit einer Kaplan-Meier-Überlebenskurve angeschaut, wie viele Patienten im Laufe der Nachbeobachtungszeit, insbesondere bis 12 Monate, noch als Erfolg zu werten sind, so will ich das mal formulieren. Und da hat man ganz deutlich gesehen, dass die Prednisolon-1%-Gruppe eben nach einem Jahr noch zu 83% erfolgreich waren, während die anderen beiden Gruppen nur etwas so um die 65% erfolgreich waren. Das heißt also, das niedrig dosiertere Prednisolon und das Ketorolac tragen nicht so stark dazu bei, die langfristige Erfolg der SLT zu sichern. Ne, das war statistisch signifikant bei den 12 Monaten, bei den anderen war es nicht statistisch signifikant, zumindest so ausgeprägt. Es angedeutet hat es sich auch schon nach 3 Monaten, aber im Prinzip interessiert uns ja die langfristige Überlegenheit einer Therapie.
Ja.
Und das ist schon ganz spannend, weil das nur nach einer Woche, also man hat ja nur eine Woche getropft, ne? Also im Prinzip, wenn man nicht überlegt, nicht die ganze Zeit, sondern es reicht sozusagen eine Woche postoperatives Treatment, also postoperative Modulation der Immunreaktion, um wirklich eine langfristige Verbesserung zu machen. Das deutet ja auch darauf hin, was in der Diskussion auch aufgeführt wird, dass eben diese entzündliche Reaktion, die durch die SLT ausgelöst wird, nicht nur den positiven Effekt hat, sondern auch, wenn man die vernünftig moderiert und moduliert, auch einen langfristigen, längeren Erfolg geben kann. Und das ist schon sehr spannend insgesamt. Also persönlich, ich mache viel SLT bei mir in der Praxis, war dies ohne Modulation bisher. Und ich werde auf Basis dieser Studie schon überlegen, ob man nicht sozusagen diese eine Woche Therapie, viermal täglich Tropfen investiert, um dem Patienten sagen zu können, eine Überlebenswahrscheinlichkeit zum Patienten zu sagen, ist vielleicht verkehrt. Weil
dann kriegen sie mit der Angst zu tun, genau bei der SLT. Das ist ja ein ganz riesiges, minimal invasives Verfahren.
Aber der bessere Augendruck halt doch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit ist. Und das ist ja ein wenig, sagen wir mal, wenig Invest für den Patienten insgesamt. Ja.
Ja, Nochmal zu den Erfolgskriterien, was das genau bedeutet. Also man hat die Patienten, wenn die mit dem Augeninnendruck irgendwann wieder gestiegen sind, halt nicht einfach ohne Therapie gelassen, sondern dann gesagt, okay, dann setzen wir wieder Tropfen an. Aber das war dann zum Beispiel ein Kriterium für kein Erfolg mehr, allein von der SLT eine weitere SLT brauchen oder eine andere chirurgische Glaukomprozedur, um das jetzt mal so richtig schlecht zu übersetzen, war ein anderes Kriterium. Und das letzte, und das finde ich auch sehr spannend, war, wenn der Druck nicht mehr um 20% im Vergleich zum Ausgangswert gesenkt worden ist. Und das ist ja genau dieser Wert, der immer so wichtig ist, diese 20% der Senkung für die Effektivität. Also schon clevere Faktoren, um dann auch diese Kaplan-Meier-Kurve zu bestimmen. Und es ist an dieser Stelle wieder ein bisschen schade, dass wir keine Bilder zeigen können, weil es ist schon wirklich eindrucksvoll. Also das Ketorolac und das niedrigprozentige Prednisolon, die sinken irgendwie nach ungefähr kurz vor 200 Tagen ist das ja, sinken die deutlich ab. Und das einprozentige Prednisolon bleibt richtig lange stabil. Was mich nur irgendwie dann gewundert hat, war, dass ich dachte, wenn wir dem Patienten einprozentiges Prednisolon geben, dann schleichen wir das in der Regel aus. Und das haben die ja nicht gemacht. Also man schleicht es ja dann irgendwie aus wegen möglichem Druckanstieg. Kam es da irgendwie nicht zu.
Nee, aber da sehe ich eigentlich jetzt nicht unbedingt das Problem, sondern es geht ja für mich bei solchen Sachen immer ein bisschen darum, um den Rebound in irgendeiner Form zu verhindern.
Ja.
Beim Ausschleichen, ja. Also zum Beispiel Postkatarakt oder wo immer man ja immer so Ausschleichschemata verwendet. Aber hier geht es ja um die Modulation der akuten entzündlichen Reaktion oder der Reaktion auf die SLT im Kammerwinkel. Und die ist halt nach einer Woche abgeschlossen. Das ist ja das, was in der Diskussion gesagt wird. Und dann braucht man das Steroid nicht mehr. Und anders als bei einer systemischen Gabe, wo man ja dann eine Nierenrindensuppression erwarten würde, das haben wir ja nun Gott sei Dank mit unserer lokalen Therapie nicht zu erwarten.
Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist hoch.
Genau, also man hat keine Edison-Krise, können wir mit Tropfen zumindest nach meinem Wissen nicht auslösen. Habe ich noch nie erlebt.
Auf die Mails bin ich sehr gespannt, die wir jetzt bekommen werden. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich finde es wirklich eine sehr spannende Studie. Danke, dass Sie die jetzt mal so vorgestellt haben. Und was ich auch sehr schön finde, noch so ein, zwei Punkte. Die haben zwar keine Placebo-Gruppe, aber haben halt auch argumentiert, dass es ja, da es ja in der Regel ohne gemacht wird und gemacht wurde bisher in der Vergangenheit, ja schon genug Placebo-Daten gibt. Also Placebo, nicht Placebo-SLT, sondern Placebo-Tropfen, Kochsalzlösung. Und ein weiterer Punkt ist, dass die ja zu bestimmten Zeitpunkten gemessen haben. Also die haben nach 7, nach 30 Tagen gemessen, nach 3, nach 6 und nach 12 Monaten. Und die haben nach 6 Monaten und präoperativ sogar ein richtiges Tagesdruckprofil mit Goldband gemacht. Das finde ich schon echt schick. Und die haben auch einmal eine Gonio gemacht und dann schön nach Scheier eingeteilt, wie pigmentiert das Trabekelmaschenwerk war. Und was sie noch gemacht haben, was mir gefallen hat, jetzt bin ich aber auch fast fertig. Sie haben definiert, wie eine SLT durchzuführen ist. Und das fände ich jetzt nochmal einen schönen letzten Punkt für unsere Diskussion. Sie haben nämlich gesagt, man soll 25 Mal pro Quadrant ein Herz setzen und insgesamt 100. Und die haben auch die Gesamtenergie immer ungefähr gleich hochgehalten. Mögen Sie da was zu sagen? Also gerade bei einem, jetzt für die Assistenzärzte unter uns, was macht man denn bei einer SLT und worauf sollte man sich einstellen? Wie sollte man die im besten Falle durchführen?
Also so wie es definiert war, ist das, was eigentlich auch sozusagen lehrbuchmäßig gemacht wird. Man soll nicht überlappende Herde setzen, was immer schwierig ist bei einer Therapie, die man nicht sieht. Und insbesondere, wenn wir im Real Life sind, diese sind ja oft Studienbedingungen, im Real Life sind, ist das oft nicht so leicht, wenn der Patient sich bewegt und man das Glas rausgedrückt bekommt und so weiter, findet man ja schwer den Ansatz wieder. Aber trotzdem grundsätzlich, ja, wir machen ja fraktionierte SLT, ich denke, das machen die meisten. Also wir machen eine Hälfte, da setzen wir um ungefähr 50 Herde der Reihe nach, versuchen nicht zu überlappen. Und ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hat man das auch so ein bisschen im Gefühl. Ich würde da nicht zu akademisch rangehen.
Okay.
Ich glaube, das Wichtige ist, so frei nach dem Motto, man muss es einfach tun und auch dran denken, es zu machen. Ich kann das, ja, es ist für mich wirklich so. Ich sehe das so, wir haben irgendwann mal umgestellt Anfang 2023 und haben einfach gesagt, wir gehen jetzt wirklich auf First Line und dann fallen plötzlich ganz viele Laserungen an. Und wenn man dann auch wirklich Übung hat, also wir haben die Zahlen verzehnfacht, und wenn man Übung hat, dann geht einem das auch ganz locker von der Hand. Dann macht man das, geht man da nicht mehr so ran. Aber die entscheidende Sache ist, man muss ein richtiges Energielevel suchen. Das ist gar nicht so variabel, wie man das so mal denkt. Also wenn man viele macht, dann ist man so im gleichen Range, bis man die Reaktion hat, diese kleinen Blasen. Ich finde die SLT immer noch faszinierend, wenn man schießt und man sieht diese kleinen Blasen aufsteigen. Das ist irgendwie auch eine Therapie, wo man ein bisschen was sieht und wo man was macht. Und der Patient hat ja eigentlich auch keine Schmerzen, deswegen funktioniert es noch ganz gut. Und dann geht man der Reihe nach rum. Schwierig sind natürlich enge Kammerwinkel. Das macht dann keinen so richtigen Spaß. Dann ist das so die Herausforderung, durch Überkippen oder durch Drehen nochmal was hinzukriegen. Aber auch da, und finde ich, wenn man nur einen Teil des Kammerwinkels schafft und vielleicht ein gewisses Segment auslässt, man hat zumindest was gemacht. Und das ist, glaube ich, von der Überlegung, wenn man sich diesen Begriff des Interventional Glaucoma anschaut, ist die Überlegung, etwas zu tun und auch dieses Positive aus der SLT. Man reguliert ja den Druck permanent. Ich finde, das ist auch etwas, was man nicht ganz vergessen darf. Wenn wir Tropfen oder auch nicht Tropfen, darüber
ja, tatsächlich,
reden wir
ja
wahrscheinlich
genau.
Noch mal ein bisschen. Wenn wir Tropfen oder nicht Tropfen, ist der große entscheidende Punkt, dass wir ja immer wieder Druckspitzen oder Druckschwankungen über den Tag haben. Und die SLT wirkt halt kontinuierlich. Und das ist das, was das Ganze so smart macht. Und wenn Sie wirklich intensiv damit anfangen, dann haben Sie auch eine enorme Dankbarkeit der Patienten, die dann nicht mehr oder deutlich weniger tropfen müssen und Ihnen eigentlich wirklich teilweise sehr amüsante Geschichten berichten. So sagen, ich kann besser verreisen, weil ich muss mein Prostaglandin-Analogon nicht mehr gekühlt mitnehmen und die dann vorher anrufen im Hotel und fragen, ob sie das da in der Küche im Kühlschrank ablagern dürfen. Das sind ja, wenn man nicht in der Klinik ist, sondern sich so wirklich mit den Patienten unterhält, doch relevante Probleme. Und wir haben hier jetzt eine Therapie, mit der wir, finde ich, ohne großen Aufwand, der Patient investiert ja in der Regel 2 Termine pro Auge, die relativ flott gehen, haben eine hervorragende Therapie. Und wir haben jetzt noch mit diesem Prednisolon, und ich stimme übrigens zu, diese Kurve, die Kaplan-Meier-Kurve, wenn wir hier kein Bild haben, aber die wir uns anschauen, zeigt ja wirklich, dass nur das Prednisolon eine gute Überlegung hat. Die beiden anderen sind ja quasi deckungsgleich. Also wir brauchen offensichtlich diese hohe Dosierung, um im Auge eine ausreichende immunmodulatorische Dosis zu erreichen. Und die beiden anderen kommen da eben bei weitem nicht ran. Und wenn wir dadurch es noch erreichen können, wie wir das hier in der Studie haben, dass wir noch eine bessere Überlebensrate haben, dann ist doch das Beste, was uns passieren kann. Wir haben einen Patienten, der therapiert ist, der besser eingestellt ist, meiner Meinung nach, als mit einer reinen Tropftherapie.
Und aber darüber sprechen wir noch, genau.
Der eine lange Überlebensdauer hat. Also Überlebensdauer der Therapie,
Tropfen,
Entschuldigung.
Damit klarkommt, genau. Ja. Ja.
Und mit einer hohen Drucksenkung, 20%.
Wichtiger Punkt noch an der Stelle, es waren alles neu diagnostizierte primäre Offenwinkelglaukome.
Genau.
Und die haben da auch wirklich gesehen, es sind Offenwinkelglaukome, die auch schon Gesichtsfelddefekte haben. Also wer diese Studie lesen möchte, sie ist wirklich lesenswert. Tatsächlich wäre das dann schon das Schlusswort. Also vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und fürs Erklären, Herr Dr. Cordes. Und vielen Dank nochmal an Glaukos. Nächste Woche sprechen wir dann über den Vergleich 2 transtrabekulärer Stents. Und danach in der Woche werden wir nochmal ein bisschen drauf eingehen, ob man mit der SLT oder mit Tropfen starten sollte. Also den Punkt werden wir nicht aussparen. Wer sich da jetzt noch nicht ganz informiert fühlt, der wird noch bestimmt auf seine Kosten kommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss!
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.